Stell dir mal vor, du stehst mitten im Januar in New York City auf der Straße. Ist klirrend kalt, also wirklich, der eisige Wind pfeift da durch diese Straßenschluchten und die Temperaturen sind weit unter dem Gefrierpunkt.
Kein Wetter, bei dem man freiwillig draußen steht.
Absolut nicht. Aber neben dir stehen da nicht irgendwie ein paar Dutzend Leute, sondern Tausende. Mit Schildern in den klammen Händen.
Ja, das waren rund 15.000 Pflegekräfte von den größten und reichsten Krankenhäusern der Stadt. Mount Sinai, Montefiore, New York Presbyterian.
Genau. Und du wärmst dir da die Hände an so einem Pappbecher Kaffee, während drinnen in den warmen Klinikfluren das Management einfach mal Millionenbeträge raushaut, um Zeitarbeitskräfte einzufliegen.
Wir sprechen hier von bis zu 10.000 US-Dollar pro Woche. Für eine einzige Ersatzpflegekraft.
Das ist der Wahnsinn, oder? Und warum das Ganze? Offiziell ging es in diesem historischen Streik, der ja 41 Tage dauerte und im Februar 2026 endete, um Geld, um Personalmangel und überfüllte Stationen.
Richtig.
Aber wenn man da mal genauer hinsieht, dann offenbart sich da ein fast schon unheimliches Schlachtfeld. Und zwar der Kampf Mensch gegen Maschine. Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive, wo wir uns genau das anschauen.
Ja, hallo auch von mir. Wir schauen uns heute an, warum dieser Arbeitskampf weit über New York und auch über die Gesundheitsbranche hinausreicht. Und wir haben dafür echt spannende Quellen.
Was haben wir da genau?
Also wir stützen uns auf die direkten Vertragsdetails und Mitteilungen der Gewerkschaft NYSNA. Das ist die New York State Nurses Association. Dann haben wir ausführliche Berichte von Prism und Gothamist und auch strategische Analysen von Fortune.
Okay, cool.
Und diese Quellen zeigen erstmal so die harten Zahlen. Es gab am Ende eine Gehaltserhöhung von über 12% über 3 Jahre und extrem strikte Personalvorgaben.
Das war ja vorher ein riesiges Problem.
Absolut. Um das mal greifbar zu machen, ein Schiedsrichter hat nach dem Streik eine Strafe von fast $400.000 gegen das New York Presbyterian Hospital verhängt.
Wow.
Ja, einfach weil die Stationen massiv unterbesetzt waren. Also Personalmangel kostet die Kliniken jetzt richtig echtes Geld.
Naja, und die Schlagzeilen damals, die sprachen halt fast ausschließlich von diesen Geldstrafen und den Gehaltschecks.
Klar, das verkauft sich gut.
Genau, aber wenn wir diese Quellen mal wirklich aufdröseln, dann stoßen wir auf den wahren, historischen Kern dieses Streiks. Es war nämlich eigentlich ein Abwehrkampf gegen die schleichende Automatisierung, gegen die Herrschaft der Algorithmen.
Ja, und bevor wir verstehen können, wie die Gewerkschaft hier völlig neue Spielregeln aufgestellt hat, müssen wir uns ansehen, wie diese Technologie eigentlich funktioniert.
Und warum die Pflegekräfte sie als echte existenzielle Bedrohung gesehen haben.
Genau. Lass uns dafür mal in diesen hochdigitalisierten Krankenhausalltag reinschauen. Das zentrale Nervensystem moderner Kliniken sind ja heute elektronische Patientenaktensysteme.
Also so Software, wo alles eingetragen wird.
Richtig. Ein riesiger Anbieter in den USA ist da zum Beispiel Epic. Und in den letzten Jahren haben diese Systeme angefangen, sich von reinen digitalen Notizbüchern in aktive, KI-gesteuerte Überwachungsinstrumente zu verwandeln.
Wie genau muss ich mir das vorstellen?
Naja, das fängt bei ganz banalen Dingen an. Eine Pflegekraft betritt ein Zimmer, um ein Medikament auszugeben. Der Ausweis, also dieser Badge, wird gescannt.
Okay.
Und das System registriert jetzt auf die Sekunde genau, wann der Raum betreten wird, wie viele Tastenanschläge im System gemacht werden, wie lange der Scan am Handgelenk des Patienten dauert.
Warte, die tracken wirklich jeden Tastenanschlag?
Jeden Tastenanschlag. Und wann der Raum wieder verlassen wird. Jeder einzelne Handgriff wird zeitlich erfasst, quantifiziert und dann in gigantische Datenbanken eingespeist.
Das ist ja krass. Stell dir mal vor, dein Arbeitgeber würde jeden deiner Mausklicks in Excel messen oder die Pausen zwischen den Tasten beim E-Mail-Schreiben tracken. Und am Ende des Tages bewertet dich eine KI, ob du effizient genug warst.
Ja, und exakt das passiert dort auf der Intensivstation. Aber es geht noch weiter. Gegen Ende so einer stressigen 12-Stunden-Schicht durchforstet die künstliche Intelligenz mittlerweile diese massenhaften Einträge.
Mhm.
Sie gleicht dann die Notizen mit den Vitalwerten ab und beginnt tatsächlich, die klinischen Entscheidungen der Menschen zu hinterfragen.
Aber offiziell wird das doch bestimmt als Sicherheitsfeature verkauft, oder?
Völlig richtig. Das läuft unter dem Deckmantel der Patientensicherheit und der Fehlervermeidung. Besonders bei Betäubungsmitteln sagen die Krankenhäuser, dass diese digitale Überwachung absolut unabdingbar ist.
Also da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen. Das klingt ja erstmal dystopisch, aber ganz ehrlich. Wenn so eine KI meine Akte in Sekundenbruchteilen checkt und verhindert, dass ich da auf der Intensivstation das falsche Medikament bekomme,
ja,
ist das dann nicht ein absoluter Gewinn für die Patientensicherheit? Warum wehren sich die Pflegekräfte gegen etwas, das potenziell mein Leben retten könnte?
Das ist eine super wichtige Frage, aber die Quellen der Gewerkschaft machen hier sehr deutlich, niemand dort ist gegen Technologie, die Patienten schützt.
Okay, worum geht es dann?
Der Widerstand richtet sich gegen den zweiten, verborgenen Zweck dieser Algorithmen. Diese Systeme zeichnen die Handlungen nämlich nicht nur auf, um in diesem einen Moment einen Fehler zu verhindern.
Sondern?
Sie nutzen diese hart erarbeitete klinische Expertise der Pflegekräfte als kostenloses Trainingsmaterial für die KI.
Ah, krass.
Ja, die KI lernt aus Millionen von Datenpunkten, aus den intuitiven Entscheidungen, den Notizen, den Korrekturen der echten Menschen.
Das heißt, Sie befürchten, dass die KI trainiert wird, um sie am Ende zu ersetzen?
Exakt. Das langfristige Ziel der Konzerne, so sieht es zumindest die Gewerkschaft, ist es, die Muster der Pflege so gut zu berechnen, dass sie diese Jobs schrittweise wegzurationalisieren können.
Das ist ja der Hammer. Die Pflegekräfte trainieren quasi ihren eigenen Ersatz. Sie füttern die Maschine mit ihrem Wissen, ohne es zu wissen, und sehen dafür keinen Cent.
Genau das ist die Befürchtung. Und wenn die Maschine das erstmal gelernt hat, stellt das Management natürlich die nächste betriebswirtschaftliche Frage.
Welche wäre das? Brauchen wir den Menschen überhaupt noch?
Genau. Brauchen wir den teuren, echten Menschen überhaupt noch physisch im Raum? Und da sind wir bei einem Konzept, das in den Berichten immer wieder als großes Schreckgespenst auftaucht. Die sogenannte virtuelle Pflege.
Telemedizin, oder?
Ja, Telehealth. Die Unternehmen wittern da einen gigantischen Markt. Was in den Kliniken zunehmend passiert, ist das Outsourcing von Kernaufgaben. Überwachung wird an Pflegekräfte ausgelagert, die in völlig anderen Bundesstaaten sitzen.
Oh wow. Und die sind dann wahrscheinlich billiger.
Deutlich schlechter bezahlt, ja. Und vor allem, sie sind nicht gewerkschaftlich organisiert. In der Praxis sieht das dann so aus, dass neben deinem Bett in New York ein Rollständer mit einem iPad steht.
Okay.
Und auf dem Bildschirm ist eine Pflegekraft zugeschalten, die hunderte Kilometer entfernt sitzt und aus der Ferne deine Monitore checkt.
Also ein leuchtender Bildschirm, der mir dann sagt, dass alles in Ordnung ist.
Richtig. Und das führt uns direkt zum zentralen Mantra der NYSNA-Gewerkschaft während dieses Streiks. Das stand auf tausenden Schildern.
A real nurse at the bedside.
Genau. Eine echte Pflegekraft am Krankenbett. Und die Philosophie dahinter ist tiefgreifend. Pflege ist für diese Menschen keine rein mechanische Abfolge von Aufgaben.
Es ist ja auch mehr als nur zur richtigen Zeit einen Knopf an der Infusion zu drücken.
Absolut. Es ist eine therapeutische, emotionale und auch physische Verbindung. Es geht um Beobachtungsgabe. Riecht der Atem des Patienten zum Beispiel nach Aceton? Ist die Haut kalt und klamm, obwohl das Thermometer normal anzeigt?
Das sieht ja keine Kamera über ein iPad.
Richtig. Und es geht auch um die Berührung, die einem verängstigten Menschen mitten in der Nacht einfach Sicherheit gibt. All diese sensorischen Daten lassen sich nicht digital erfassen. Die Gewerkschaft sagt ganz klar, wenn dieser physische Aspekt wegfällt, verliert der Berufsstand seine Seele.
Da muss ich aber die Gegenseite auch mal ins Spiel bringen. Wenn wir uns die Argumente der Krankenhausbetreiber ansehen, die sagen ja, wir haben eine chronische Überlastung, wir finden schlichtweg kein Personal.
Mhm, das sagen sie ja.
Gerade in ländlichen Gebieten oder in völlig überfüllten städtischen Notaufnahmen, da brennt die Hütte. Ist da nicht so eine virtuelle Pflegekraft auf einem iPad, die wenigstens ein Auge auf den Patienten hat, unendlich viel besser als gar keine Pflegekraft im Raum?
Naja, das ist exakt das Verkaufsargument der Industrie. Und klar, in akuten Krisensituationen baut das Barrieren ab. Aber die Gewerkschaft sieht die Gefahr in der langfristigen Strategie.
Inwiefern?
Anstatt die Arbeitsbedingungen so zu verbessern, dass wieder echte Menschen in dem Beruf arbeiten wollen, also durch bessere Bezahlung und einen besseren Pflegeschlüssel.
Also die feste Regel, wie viele Patienten man maximal betreuen darf?
Genau. Anstatt das zu tun, nutzen die Krankenhäuser die virtuelle Pflege als billiges Pflaster. Sie lagern das Problem aus, anstatt es an der Wurzel zu packen. Sie verkaufen das als futuristische Lösung für eine Krise, die sie durch jahrelanges Sparen selbst verursacht haben.
Es ist halt ein total bequemer Ausweg. Und Ganz nebenbei schwächt es natürlich die Gewerkschaft extrem, weil die zugeschalteten Kräfte aus Texas oder Florida eben nicht in New York mitstreiken.
Exakt.
Also standen die da echt vor einer massiven Bedrohung. Schleichende Automatisierung, unsichtbare Stoppuhren in der Software, Algorithmen, die ihr Wissen absaugen und iPads, die sie ersetzen sollen.
Aber sie haben sich gewehrt. Konfrontiert mit dieser Dystopie haben sie den Spieß umgedreht. Sie haben im neuen Tarifvertrag die Regeln für den Umgang mit KI komplett neu geschrieben.
Ja, und die Klauseln, die wir da in den Quellen von Gothamist und Fortune finden, die machen diesen Abschluss ja zu einer echten Blaupause für fast jede andere Branche. Wir sehen hier erstmals greifbare KI-Governance in einem Arbeitsvertrag.
Fangen wir mal bei der harten Transparenz und Benachrichtigungspflicht an. Am Mount Sinai Hospital wurde zum Beispiel festgelegt, dass die Klinikführung die Gewerkschaft informieren muss. Und zwar bevor neue Technologien eingeführt werden.
Also keine Überraschungsupdates mehr.
Genau. Keine Systeme, die über Nacht die anfangen, Daten abzugreifen.
Das ist schon mal stark. Aber was ich noch krasser fand, war diese Klausel beim Montefiore Medical Center. Das ist juristisch und praktisch absolut bahnbrechend. Das sogenannte Override-Recht.
Das Vetorecht, genau.
Ja, da wurde vertraglich verankert, dass die Pflegekräfte ihr eigenes klinisches Urteilsvermögen nutzen dürfen, um die Entscheidungen einer KI einfach zu überschreiben.
Und das ist der absolute Kern unseres heutigen Deep Dives. Die Pflegekraft bekommt quasi vertraglich einen Veto-Button gegen die Maschine.
Lass uns das mal an einem konkreten medizinischen Szenario festmachen, damit man das wirklich greifen kann. Wie läuft das in der Praxis ab?
Okay, nehmen wir ein sehr reales Beispiel aus der Intensivmedizin, die Sepsis, also eine lebensgefährliche Blutvergiftung.
Mhm.
Krankenhäuser nutzen heute extrem komplexe Algorithmen, die im Hintergrund Millionen von Datenpunkten, Studien und die Echtzeitlaborwerte scannen. Plötzlich schlägt das System Alarm. Sepsisverdacht.
Okay. Und was passiert dann?
Der Algorithmus ordnet sofort an, dem Patienten müssen umgehend 3 Liter Flüssigkeit per Infusion verabreicht werden, um den Blutdruck zu stabilisieren. Die Maschine sagt, tu es jetzt.
Aber jetzt kommt's. Die erfahrene Pflegekraft, die direkt am Bett steht, sieht etwas, das der Algorithmus vielleicht gar nicht in seiner Gewichtung hat. Sie weiß, dass dieser Patient auch an einer schweren Herzinsuffizienz leidet.
Richtig, das Herz ist schwach.
Wenn sie dem jetzt einfach 3 Liter Flüssigkeit in die Venen pumpt, dann schafft das Herz das gar nicht. Das Wasser staut sich in der Lunge und der Patient ertrinkt quasi von innen.
Exakt dieses Szenario. Die Pflegekraft weiß aus Erfahrung, diese KI-Anweisung ist für diesen spezifischen Patienten tödlich.
Und ohne dieses neue Override-Recht, was hätte sie da gemacht?
Da befand sie sich in einer extremen Falle. Wenn sie die Maschine ignoriert und auf ihr eigenes Urteil vertraut, verstößt sie offiziell gegen das Krankenhausprotokoll.
Das kann ja den Job kosten.
Oder die Lizenz, genau. Besonders wenn im Nachhinein doch irgendwas schief geht. Also entsteht ein gewaltiger psychologischer Druck, sich dem Computer einfach zu beugen.
Das ist ja genau dieses Phänomen, das man in der Technikpsychologie oft sieht. Den sogenannten Automation Bias.
Kennst du diese kuriosen Zeitungsberichte von Autofahrern, die stur ihrem Navi vertrauen und ungebremst in einen Fluss fahren?
Ja, obwohl sie das Wasser direkt vor sich sehen.
Genau das ist Automation Bias. Unter Stress oder Ermüdung neigen wir dazu, der scheinbar unfehlbaren Maschine mehr zu vertrauen als unseren eigenen Sinnen.
Und im hitzigen Krankenhausalltag, vielleicht in der 14. Stunde einer Schicht, ist das natürlich lebensgefährlich.
Richtig. Und das vertragliche Override-Recht zieht hier eine dicke rote Linie. Es gibt der Pflegekraft die juristisch abgesicherte Erlaubnis, diesen Veto-Button zu drücken. Der Mensch am Bett hat das letzte Wort, nicht der Serverraum im Keller.
Wahnsinn. Es ist der Unterschied zwischen die Maschine zwingt mich blind zu gehorchen und ich habe die rechtliche Rückendeckung auf meine Erfahrung zu vertrauen. Das ist echt ein historischer Sieg.
Ist es. Aber, und das gehört zur Wahrheit dazu, wie bei jedem großen Arbeitskampf gibt es Dinge, die auf der Strecke bleiben.
Ja, das ist ein bisschen wie bei so einem massiven Software-Update. Die haben den kritischen Systemabsturz, also die Übernahme durch die KI, erfolgreich gepatcht. Aber wenn man genauer in den neuen Vertrag schaut, sieht man, dass es da noch eine Menge Bugs gibt.
Vor allem der Artikel von Prism beleuchtet diese blinden Flecken sehr detailliert. Längst nicht alle Forderungen wurden erfüllt.
Fangen wir beim Offensichtlichen an. Beim Geld. Die gefeierte Gehaltserhöhung von gut 12% über 3 Jahre mag nach viel klingen. lag aber unter den 18%, die früher mal erzielt wurden.
Und wenn man die krasse Inflation in New York City bedenkt, fühlte sich das für viele an der Basis eher wie ein bloßer Inflationsausgleich an. Kein echter Sprung.
Aber viel schwerwiegender waren ja laut PRISM die Lücken beim Schutz der vulnerabelsten Gruppen. Man muss dazu wissen, in den USA ist ein Krankenhaus oft das allerletzte soziale Auffangnetz für eine Community.
Richtig, deshalb wurden im Vorfeld auch sehr konkrete politische Schutzmaßnahmen gefordert. Zum Beispiel der Schutz vor der Einwanderungsbehörde, der ICE. Warum genau ist das im Krankenhaus so ein Thema? Naja, die Präsenz von Einwanderungsbehörden in Kliniken ist ein massives Problem. Wenn undokumentierte Einwanderer fürchten müssen, dass sie in der Notaufnahme verhaftet und abgeschoben werden, dann suchen sie selbst bei schweren Krankheiten keine Hilfe mehr.
Was ja für die öffentliche Gesundheit fatal ist.
Absolut. Deshalb hatten viele Pflegekräfte klare Richtlinien gefordert, die es der ICE unmöglich sollten, das Krankenhaus ohne richterlichen Durchsuchungsbeschluss überhaupt zu betreten.
Aber das Management hat da gekniffen, oder?
Ja, die scheuten diesen harten Konfrontationskurs mit den Bundesbehörden. Laut PRISM wurde diese strikte Formulierung aufgeweicht. Es gibt jetzt zwar eine spezielle Ansprechperson für die ICE, aber die harten juristischen Barrieren blieben aus.
Kritiker sagen ja, als private Institution hätte das Krankenhaus ein starkes Hausrecht durchsetzen können, um diese Leute zu schützen. Haben sie aber nicht.
Genau. Und ein weiteres echt sensibles Thema betraf die LGBTQIA-Plus-Community und geschlechtsangleichende Pflege.
Da ging es um das Mount Sinai, richtig?
Ja. Die hatten im Vorfeld offenbar beschlossen, bestimmte Behandlungen für Transjugendliche unter 19 Jahren nicht mehr anzubieten. Meistens passiert sowas aus Angst, staatliche Fördergelder zu verlieren, wenn der politische Druck wächst.
Und die Pflegekräfte wollten das Krankenhaus zwingen, diese Pflege vertraglich wieder aufzunehmen.
Weil sie es als ihre klinische Pflicht ansehen, diese Versorgung bereitzustellen, ja. Aber das Management blockt da komplett ab. Die Argumentation war, ein Tarifvertrag ist nicht das Instrument, um festzulegen, welche medizinischen Dienstleistungen ein Krankenhaus grundsätzlich anbietet.
Irgendwie nachvollziehbar aus Managementsicht, aber für die Pflegekräfte enorm frustrierend. Zumal es ja auch um scheinbar simple Dinge ging, wie die Nutzung von gewählten Namen und Pronomen auf den Namensschildern.
Oder der Zugang zu geschlechtsneutralen Toiletten auf den Stationen.
Und was steht dazu jetzt im Vertrag?
Oft nur zahnlose Willensbekundungen. Bei den Namensschildern heißt es, das Krankenhaus solle solche Anfragen, Zitat, nicht unangemessen ablehnen.
Das lässt ja super viel Spielraum.
Eben. Und bei den Toiletten wurde nur versprochen, man werde angemessene Bemühungen bei künftigen Bauprojekten unternehmen. Für die betroffenen Pflegekräfte war das ein herber Schlag. Es fühlte sich an, als würde die Verantwortung für ihre Identität einfach auf die Laune des Schichtleiters abgewälzt.
Kleinen Ausgleich wurde immerhin bei der rein physischen Sicherheit nachgebessert. Es gibt jetzt mehr Metalldetektoren und Panikknöpfe zum Schutz vor Gewalt.
Ja, das wurde fest vereinbart. Aber wenn wir all das zusammennehmen, stehen wir vor der ultimativen Zwickmühle der Gewerkschaftsarbeit.
Wie schwer muss es gewesen sein, diese massiven Ziele, also die Rettung des gesamten Berufs vor der KI, gegen die existenzbedrohenden Schutzbedürfnisse einzelner marginalisierter Mitglieder abzuwägen.
Das ist die Realität von Tarifverhandlungen unter extremem Druck. Man darf nicht vergessen, diese 15.000 Menschen standen wochenlang ohne Gehaltscheck auf der Straße.
Und ohne Krankenversicherung.
Richtig. Die Führung muss irgendwann den Punkt finden, an dem der Vertrag gut genug ist, um von der Mehrheit ratifiziert zu werden. Die Pionierarbeit bei der KI war strategisch enorm wichtig. Aber der PRISM-Artikel lehrt uns, kollektive Befreiung ist niemals mit einer einzigen Unterschrift erledigt. Es ist ein unvollendetes Ringen um Macht.
Ein Ringen, das uns absolut alle betrifft. Und da wende ich mich jetzt mal direkt an dich, unseren Hörer. Vielleicht hast du dir ja in den letzten Minuten gedacht, faszinierende Story, aber ich arbeite in der Logistik oder sitze im Büro. Was hat das mit mir zu tun?
Eine ganze Menge.
Genau. Es zeigt dir deine eigene Zukunft. Die Automatisierung, das heimliche Datensammeln, das Ersetzen von menschlicher Intuition, das passiert überall. Die unsichtbare Stoppuhr tickt auch in deinem E-Mail-Postfach oder in den KI-Tools deines Unternehmens.
Aber die New Yorker Pflegekräfte haben bewiesen, dass wir dem nicht hilflos ausgeliefert sind. Wir können Transparenz und Schutzplanken einfordern, bevor wir ersetzt werden.
Und das bringt mich zu einem finalen Gedanken, den wir dir heute zum Weitergrübeln mitgeben wollen.
Ja, stell dir vor, Eine hochqualifizierte Pflegekraft musste wochenlang in der eisigen Kälte streiken, nur um das Recht zu bekommen, eine medizinische Software überstimmen zu dürfen. In einem Beruf, wo es um Leben und Tod.
Und was passiert eigentlich mit dir? Was, wenn demnächst ein undurchsichtiger Algorithmus entscheidet, ob du einen Kredit bekommst? Oder ob du für die nächste Beförderung geeignet bist?
Und was passiert, wenn es bei all diesen Entscheidungen tief im System weit und breit keinen Menschen mit einem Veto-Button im Raum gibt, an den du dich wenden kannst?
Das ist eine beunruhigende, aber extrem wichtige Frage. Die Algorithmen lernen jeden Tag dazu. Wir müssen jetzt entscheiden, wer am Ende den Ausschlag gibt. Das kalte Kalkül der Maschine oder die Empathie und Erfahrung des Menschen. Das war unser Deep Dive. Danke fürs Zuhören, fürs Mitdenken und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.